Hallo und
herzlich willkommen zu
Zwischen Noten und
Konzerten,
der Podcast.
Ja, hallo und grüß Gott. Willkommen zu meinem Part heute bei sozusagen unserer Erstauflage des podcast-eigenen, sagen wir, literarischen Quartetts. Ich selbst stelle heute ein Buch aus meinem eigenen Fundus vor, was sich mit einem meiner allerliebsten Lieblingsthemen befasst, nämlich der Schallplatte bzw. der Sammelleidenschaft eben dieser. Das Buch trägt den Titel Plattenkisten, Untertitel Exkursionen in die Vinylkultur. Erschienen ist das Buch im Jahr 2015 im Ventilverlag aus Mainz. Als Autorin werden geführt der Kulturwissenschaftler und Übersetzer Jörn Morrisse, der wohl verantwortlich für die Interviews ist, und der Fotograf und Musiker Felix Gebhardt, der ganz sicher all die Fotos geschossen hat, die im Buch zu finden sind. Ich selbst hatte mir mein Exemplar vor ein paar Jahren in einem Plattenladen namens Musicland in Bamberg gekauft. Und ich habe den Kauf bis heute nicht bereut, das kann ich euch versichern. Ich würde jetzt einfach mal den Promotext des Ventilverlags vorlesen, worin steht: Vom Comeback der Schallplatte. Das Buch Plattenkisten ist keine Nostalgieshow, sondern eine Hommage an das Gesamtkunstwerk Schallplatte. Es porträtiert besondere Persönlichkeiten und einzigartige Orte des Vinyl-Liebhabertums in Wort und Bild und nimmt den Leser mit auf eine Exkursion zu den Refugien des guten Geschmacks. Jörn Morrisse und Felix Gebhardt haben sich als Geheimagenten unter die schreckhafte Spezies der Vinylkonnoisseure gemischt und lassen sich über den Umweg des Mediums Schallplatte persönliche Geschichten erzählen. Geschichten über Obsessionen, die Fehler der Plattenindustrie, wie man als Unternehmer auf Krisen reagiert, warum der Record Store Day so kontrovers gesehen wird und ob analog wirklich besser ist. Plattenkisten zeigt die Menschen hinter ihren Plattensammlungen, setzt sich mit den wirtschaftlichen Aspekten des Vinyl-Comebacks auseinander und gibt Auskunft darüber, wie es ist, in einem Plattenladen zu arbeiten. Nicht nur die Besitzer unabhängiger Plattenläden kommen in Plattenkisten zu Wort, auch Presswerker, Labelbesitzer, Archivare, Musiker und DJs, Sammler wie Thurston Moore von Sonic Youth und Chris von Rautenkranz, Mastering Engineer unter anderem für Slime, Blumfeld und Kraftklub, stehen ebenso Rede und Antwort wie Verkaufsleiter großer Elektronikfachmärkte und Hersteller von High-End-Plattenspielern. Sie alle werden zu ihrem Verhältnis zur Analogkultur befragt und erklären in O-Ton-Protokollen, wie viel Musik und Sozialgeschichte, Identität oder auch Protest von einem Stück Vinyl ausgehen kann. Persönliche Musikvorlieben und große individuelle Pop-Initiationsmomente kommen dabei nicht zu kurz. Plattenkisten dokumentiert die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Schallplatten ohne digitale Aspekte außer Acht zu lassen. Also eigentlich auch sozusagen die Art Gesprächspartnerin, die ich selber auch gern für den Podcast geplanten Interviews hätte. Kommen wir zum Inhaltsverzeichnis. Das Buch setzt sich aus 16 Kapiteln zusammen. Kapitel 1 trägt den Namen Tanz auf der Rasierklinge von Christian Weinrich, dem Chefeinkäufer des Mailorders und Plattenladens Green Hell sowie Labelinhaber von This Charming Man in Münster. Kapitel 2 heißt Ich möchte nicht mit meinen Platten alt werden von Frank Gossner, einem DJ und Sammler, der zu der Zeit wohl in Costa Rica ansässig war. Kapitel 3 Reggae-Singles in Tiefenbach von Andreas Bauer vom Presswerk My 45 in Tiefenbach. Kapitel 4 Im Zeitalter des Siliziums von Ursula Ziadek, Diplom-Bibliothekarin vom Deutschen Musikarchiv in Leipzig. Kapitel 5. Die Kunst bestand im Weglassen von Matthias Winkelmann, Jazzproduzent und Labelgründer von Enya Records in München. Kapitel 6. Sinnloser Heroismus von Hans Nieswand, künstlerischer Leiter am Institut für populäre Musik Volk Wang, UdK Bochum, sowie DJ und Autor, der wohnt in Köln. Und dieser Hans Nieswand dürfte vielleicht Musikliebhaberinnen ein Begriff sein durch seinen Hit From Disco to Disco. Kapitel 7. Wir sind nicht retro drauf. Von Robert Suchy, Leiter im Bereich Export, Marketing und operatives Geschäft. Von der Clear Audio GmbH in Erlangen. Kapitel 8. Was Echtes. Von Chris von Rautenkranz, Mastering Engineer aus dem Soundgarden Tonstudio in Hamburg. Kapitel 9 heißt Digital ist keine Revolution von Thurston Moore, einem Musiker aus London. Kapitel 10 heißt Ich will keine CDs von Peter Patzek, aka Plattenpedro, einem Schallplattenantiquar aus Berlin. Das 11. Kapitel trägt den Titel In der Schallplatte leben von Holger Neumann, dem Geschäftsführer des Schallplattenpresswerks Pallas GmbH in Diepholz. Kapitel 12 heißt Die Platte kommt zu mir, wenn sie zu mir kommen soll und wurde verfasst von DJ Mirko Machine, einem Hip-Hop-DJ und Produzenten aus Hamburg. Kapitel 13. Die meistverkauften Artikel sind LP-Schutzhüllen von Nils Wesner, Verkaufsleiter der Musikabteilung vom Saturn in Hamburg in der Mönckebergstraße. Kapitel 14 heißt Splatter Marbled Aced Hatched von Michael Langbein, Head of Production von der Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH in Donzdorf. Kapitel 15, das heißt, das war eine richtige Umwälzung von Ulrich Duwe, dem Geschäftsführer des Klaus-Kuhnke-Archivs in Bremen. Und Kapitel 16, wir arbeiten an der Basis von Christoph Jessen, Geschäftsführer von VEB Michel Records in Hamburg. Ich selbst habe mich für eine nähere Betrachtung der Kapitel 1, 2, 3, 10 und 12 entschieden, also für 5 von den 16 Kapiteln. Ich würde sagen, wir gehen gleich in Medias Res mit dem ersten Kapitel Tanz auf der Rasierklinge von Christian Weinrich, dem Chefeinkäufer des Green Hell Mail Orders sowie dem Inhaber von This Charming Man Records. Da ist mir eine Textstelle ziemlich aufgefallen. Da steht, wenn ich sehe, was wir vor 10 Jahren an Kundschaft hatten und was jetzt, ist die Situation grundsätzlich nicht schlecht, aber auch nicht besser geworden. Nicht schlechter, aber auch nicht besser geworden. Jetzt kommen halt irgendwelche Leute dazu, die für eine Wiederveröffentlichung auf Vinyl bereit sind, den doppelten Preis des Originals zu zahlen. Es wird ein bisschen gemolken von Seiten der Industrie. Ich sehe das tatsächlich genauso. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was eine LP, die ich auf Plattenbörse oder im Record Store sozusagen für einen Dumpingpreis gekauft habe, und ja, was die heutzutage als Reissue kostet, da greife ich mir echt an den Kopf. Kommen wir lieber zum zweiten Kapitel, welches da heißt, ich möchte nicht mit meinen Platten alt werden, vom DJ und Sammler Frank Gossner. Und dieser Frank ist spezialisiert auf westafrikanische Popmusik auf Vinyl und sagt von sich selbst, dass er kein Archivar ist, sondern DJ, der Platten kauft, um sie aufzulegen. Fühl ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Genauso wie den Fakt, dass Frank als DJ genauso über den Tellerrand geschaut hat wie ich selbst und dass er sich gefragt hat, was halt neben dem üblichen Funk und Soul noch so gehen kann und dass er als DJ ebenso auf Abwechslung setzt. So ist er halt zur afrikanischen Musik gekommen, ungefähr wie ich zum Salsa oder zur französischsprachigen Beatmusik. 2005 ist er eben mit seiner Frau, die fürs Auswärtige Amt arbeitet, nach Guinea gezogen und da hat sich Folgendes abgespielt. Als ich da aufgekreuzt bin, habe ich erst einmal massiv Anzeigenkampagnen in der Tagespresse geschaltet, größtenteils ganzseitige Inserate. Außerdem habe ich tausende von Flyern drucken lassen mit Fotos und genauer Beschreibung der Platten, die ich suche, sowie meiner Telefonnummer. Und den ersten Fund habe ich 2005 in Mr. Mafas kleinem Record Store auf dem Marché Niger in Conakry, Guinea gemacht. In Afrika wurden in Plattenläden keine Platten verkauft, sondern das waren eher Aufnahmestudios, wo man sich Mixtapes aus der Plattensammlung des Ladenbesitzers zusammenstellen und später CDs brennen lassen konnte. Aber das CD-Format hat in Afrika eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Das ist vor allem dem Zustand der Straßen geschuldet. Ein CD-Player im Auto ist witzlos, die Abspielgeräte selbst sind von der Mechanik her zu anfällig für Staub. Inzwischen sind CDs nicht mehr wichtig, weil in Afrika alles über MP3 läuft. Ja, und so hat er eben mit der Zeit seine Sammlung zusammenbekommen und nach erweitert. Weiter erzählt er, generell habe ich immer alles gekauft, was in okayem Zustand war. Sehr viel rituelle Voodoo-Musik aus Benin, viel Highlife aus Ghana. Nur ist das Zeug, was einen Funkbeat hat, deutlich mehr wert. Da werden in Sammlerkreisen mitunter $1000 für eine Single aufgerufen. Diese Funk-Singles wurden damals in relativ hohen Stückzahlen gepresst. Heute sind sie selten, weil sich jahrzehntelang niemand mehr dafür interessiert und diese Kulturform bewahrt hat und weil in Afrika, wie anderswo auch, die Musik und die musikalischen Vorlieben sich ändern. Wir reden ja hier nicht von traditioneller Musik, sondern von Popmusik. Und die Popmusik von gestern will vor Ort niemand mehr hören. Moderne Clubtunes sind angesagt. Und wer bin ich, dass ich als Europäer den Menschen in Westafrika vorschreiben könnte, wie sie mit ihren Kulturrelikten umzugehen haben? Das wäre Imperialismus. Dann gibt's noch eine andere, zumindest für mich sehr interessante Anekdote, da Frank Gossner, so wie mir scheint, ja auch ein Label führt. Die Geschichte zu der Freedom Family Platte, die ich rausgebracht habe, ist ganz interessant. Von der Band hatte ich ein Stück auf meiner Website und der Sänger und Bandleader Albert Jones ist darauf aufmerksam geworden und hat mich per E-Mail kontaktiert. Irgendwann kam er zu Besuch, ich habe zu der Zeit in Brooklyn gelebt. Wir verbrachten eine Woche zusammen und er erzählte mir die Geschichte der Freedom Family, die man in den Liner Notes nachlesen kann. Musiker, die früher so aktiv waren wie er, haben manchmal sehr viel vergessen oder wollen über bestimmte Sachen nicht reden, weil es in afrikanischen Clubs in den 80er Jahren ungefähr so wild zuging wie im Berghain heute. Die Clubs waren vorwiegend in Luxushotels untergebracht und selbstverständlich gab's dort käufliche Liebe und eine ordentliche Drogenszene. Die haben's richtig krachen lassen. Viele sind dann Familienväter und bürgerlich geworden und wollten mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Aber Albert Jones hat richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Der hat in ganz Westafrika live gespielt, Liberia, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana, ist mit Geraldo Pino, dem nigerianischen James Brown, aufgetreten und hat sich in unzählige amoröse Abenteuer gestürzt. Musste wohl auch des Öfteren vor Ehemännern oder Ex-Freunden flüchten. Und diese Geschichten haben mir echt die Augen geöffnet, wie die Musikszene in Westafrika in den 70ern aufgebaut war, wer mit wem zusammenhing und traurigerweise auch, wie dramatisch sich seitdem alles verschlechtert hat. Gerade in Nordnigeria, wo mittlerweile die Scharia herrscht. Dort hat Albert Jones jahrelang gelebt, in Kano, wo heute sogar in den Hotels Alkohol verboten ist und die Swimmingpools zubetoniert wurden. In den 70ern konnte man dort noch LSD auf dem Markt kaufen und die Al-Hajis, Al-Haji ist so ein Wort für reiche muslimische Geschäftsmänner, haben vor den Toren der Stadt auf ihren Anwesen wüste Partys gefeiert, sich ein paar Lastwagen Bier aus Lagos kommen lassen und die Freedom Family für ein ganzes Wochenende gebucht. Die meisten hatten auch kleinere Marihuana-Plantagen. Damals gab es Direktflüge aus Paris und London. Albert Jones hat sich mit Piloten und Stewardessen angefreundet, die ihn mit den neuesten Platten und Musikzeitschriften und der neuesten Mode versorgt haben. Gegen Ende von diesem Kapitel wagt er sozusagen einen Blick in die Zukunft und sagt, ab und zu verkaufe ich mal einzelne Platten, wenn ich mir ein Flugticket leisten will oder so, aber in der Hauptsache behalte ich alles. Als ich damals von Berlin nach Afrika gezogen bin und meine Funkparty aufgegeben habe, habe ich nach und nach alle amerikanischen Funkplatten verkauft. Irgendwann werde ich mit meinen afrikanischen Platten das gleiche machen. Aber ich möchte nicht mit meinen Platten alt werden. Schallplatten sind eine tolle Sache. Aber bestimmt wird die Zeit kommen, wo es mir sinnvoll erscheint, all mein Vinyl in Geld einzutauschen und was ganz anderes mit meinem Leben anzufangen. Kommen wir als nächstes zum dritten Kapitel, genannt Reggae Singles in Tiefenbach von Andreas Bauer vom Presswerk My45s, der über die Gründung seines Unternehmens Folgendes erzählt. Eigentlich fing bei uns alles erst 2007 so richtig an. Damals hörten mein früherer Geschäftspartner und ich von einem insolventen Presswerk, Zyx in Frankfurt am Main, das seinen ganzen Maschinenpark veräußern musste. Und da haben wir so rumgesponnen, man könnte doch das ganze Zeug kaufen und dann selber Platten pressen. Letztendlich ist es nach einigen schlaflosen Nächten genau so gekommen. Wir wollten Presswerk und Vertrieb nach jamaikanischem Vorbild unter einem Dach haben. Das war die Grundidee und der Ansporn und daraus hat sich My45 entwickelt. Andreas Bauer hat, genauso wie Frank Gossner, zur Zeit der Erscheinung des Buchs ebenfalls eine Zukunftsprognose gestellt. Da sagt er also, trotz momentaner hoher Auslastung bei My45 glaube ich, dass Vinyl in Zukunft nur ein Nischenprodukt bleiben wird. Aber ich hoffe, noch ziemlich lange und falls nicht, müssen wir sehen, was wir machen. Einen Plan B gibt es nicht, das lasse ich auf mich zukommen. Klar, ich könnte auch wieder Radios und Fernseher reparieren, obwohl ich dazu nun wirklich keine große Lust mehr hätte. Mein nächstes rausgesuchtes Kapitel wäre das 10. Ich will keine CDs von Plattenpedro. Und naja, Plattenpedro, was soll ich sagen? Plattenpedro ist einfach eine Kultfigur unter den Plattenhändlerinnen des Landes. Und wer ihn nicht kennt, der sollte unbedingt mal Plattenpedro auf YouTube eingeben. Ich selbst habe zuerst durch eins von meinen absolut Lieblingsmusikformaten, das waren die Hitgiganten auf Sat.1, von ihm erfahren. Denn der Pedro hatte für diese Sendereihe die passenden Single- und LP-Cover zur Verfügung gestellt. Peter Patzek erzählt also über seine frühen Jahre. Ich war jedenfalls 15, als der Rock'n'Roll sich durchsetzte. Man kann schon sagen, dass mit dem Beginn des Rock'n'Rolls die Nachfrage nach Platten anstieg. Auf einmal gab es ein breiteres, kaufwilliges Publikum. Aber natürlich hat der deutsche Schlager mit Katharina Valente, Freddie Quinn und Ivo Robitsch zu der Zeit unendlich viel mehr verkauft. Das merkt man noch heute. Alte Fats Domino oder Chuck Berry Singles sind extrem selten. 1955 fand also sozusagen ein musikalischer Generationenwechsel statt. Eine Amerikanisierung der Musik. So Instrumentals von Johnny and the Hurricanes, das hatte Power. Der Rock'n'Roll ließ mich den Swing dann vorübergehend vergessen. Sicherlich hatten auch die frühen Testosteronschübe etwas damit zu tun, aber ich wusste damals noch nicht, dass die erste Musik immer wieder zu einem zurückkommt. Irgendwann wollte ich nach Kanada auswandern, weil 1959 in der Schönhauser Allee von nichts anderem gesprochen wurde. Bis Mannheim bin ich gekommen. Ja, und danach erzählt er weiter über seine Anfangszeit im Westen Berlins, wo er unter anderem für Rolf Eden gearbeitet hatte. Und über die Beatlemania, die auch ihn mitgerissen hat, und über seine Anfänge als DJ. Er berichtet weiter. Als den Westberlinern die Möglichkeit verschafft wurde, wieder nach Ostberlin einreisen zu dürfen, besuchte ich schnellstens meine Mutter. In der Zwischenzeit war einiges geschehen, aber als ich ihr erzählte, womit ich mein Geld verdiente, war sie nicht besonders begeistert. Du warst schon immer für die brotlosen Künste zu haben. Und? Dann wollen wir mal deine alten Schinken vom Hängeboden holen. Sie kramte meine erste Sammlung heraus. Ich schleppte sie ins Wohnzimmer und durfte in Erinnerungen schwelgen. Meine alten Amiga-Swing-Platten mit Walter Dobschinski, Kudrytzki, Henkels, Bully Bulan und Rita Paul. Meine Bill Haley und Elvis 78er und die Kleinkunst-Shellacks von meiner Großtante. Die zweifelhafte Karriere als Schallplattenantiquar begann zu dieser Zeit. Mittlerweile bin ich 45 Jahre im Job. Also habe ich kurz nachrechnen 1969 angefangen. Ich bin vielleicht nicht das einzige Schallplattenantiquariat, aber bestimmt das dienstälteste. Vielleicht werde ich sogar irgendwann, wenn ich ein bestimmtes Alter erreiche, von einem meiner wackeligen Regale voller Platten erschlagen. Manchmal säge ich schon hier und da ein wenig. Natürlich kommt auch sein Plattengeschäft im Kapitel nicht zu kurz. Pedro reißt eben ab, was in seinem Shop gut läuft und was er nicht wirklich Absatz findet und wie seine Kundschaft so drauf ist und wie das so ist mit Sammlungsauflösungen und auch über die Zeit, in der die CD sozusagen übernommen hat. Da meint er, eigentlich sollte ich ein besserer Geschäftsmann sein. Ich bin es aber dadurch, dass ich es nicht bin. Darum habe ich, als die CD rauskam, gleich gesagt, ich will keine CDs. Meine Frau meinte, das wäre die Zukunft. Ich habe ihr gesagt, irgendwann werden die Leute diesen Laden aufsuchen, weil sie Vinylfreaks sind und der Laden wird deswegen bekannt sein, unter anderem, weil er keine CDs hat. Und das hat sich dann als richtig herausgestellt. Kommen wir jetzt zu meinem letzten abzureißenden Kapitel, der Nummer 12, geschrieben von einer Person, die für meine Karriere als DJ tatsächlich mehr als prägend war, ein Typ aus dem hohen Norden, der für mich als jungen Teenie eine gewisse Vorbildfunktion hatte und der innerhalb der letzten 10 Jahre zu einem meiner Freunde geworden ist. Die Rede ist von DJ Mirko Machine und das Kapitel trägt den Namen Die Platte kommt zu mir, wenn sie zu mir kommen soll. Der Mirko meint zum Thema Vinyl folgendes: Für mich ist es Arbeitsmaterial. Ich bin nicht so der Typ, der seine Platten in Schutzfolien einpackt. Ich habe Sachen zum Teil auch 3 oder 4 Mal gekauft, 2 zum Verheizen und 1 oder 2 fürs Archiv. Also man kann sagen, ungefähr dasselbe wie bei Frank Gossner. Und mich als einen sogenannten Crate Digger und großen Befürworter der Funk- und Soul-Musik hat auch die folgende Stelle angesprochen. Letzte Woche war ich auf dem Schanzenflohmarkt. Da habe ich eine 45 mit einem Tom Jones Break für 1 Euro von so einer alten Mutti gekauft. Und vor ein paar Monaten fragte mich da so ein Typ, was ich suche. Und ich so Drum Breaks und Samples. Auch aus Osteuropa? Solange ein Drum Break, also eine samplebare Rhythmuspassage drauf ist, ist mir egal, wo es herkommt. Wenn er cool ist, ist er cool. Und wenn er aus Osteuropa kommt, haben ihn vielleicht noch nicht ganz so viele benutzt. Ein 5er will er haben, pro Platte, was soll's. Für 5 nehme ich den Scheiß mit und war alles korrekt. Die eine hatte 2 Drum Breaks, von der anderen konnte man Samples verwenden. Fachhändler halt. Ich habe so eine Grenze, dass ich mir sage, ich zahle 10 oder 15 Euro höchstens. Und die Platte kommt zu mir, wenn sie zu mir kommen soll. Wenn man richtig Geld in die Hand nimmt, kann man sich natürlich alles kaufen, aber das ist nicht the art of digging. In dem Moment, wo ein Drumbreak oder Sample in einem populären Stück auftaucht, ist auch das Original gefragt. Es geht nicht darum, dass es schon benutzt ist. Man will es besitzen. Das war eben mein Exemplar von Plattenkisten, Exkursionen in die Vinylkultur. Ich habe es gerade zugeklappt. Und ja, so viel zu meinen eigenen Favoriten in diesem Buch. Natürlich sind die anderen Kapitel nicht minder lesenswert. Für alle Vinylfreundinnen, die ihre Nase gern auch mal in ein spannendes und aufschlussreiches Buch stecken, ist das Werk Plattenkisten, Exkursionen in die Vinylkultur definitiv zu empfehlen. Natürlich auch als eine tolle Geschenkidee für alle in eurem Freundinnen- und Bekanntenkreis, die diese runden schwarzen Scheiben ebenso ins Herz geschlossen haben wie ich. Ich darf jetzt abgeben und bitte Leute, kauft nichts bei Neonazis. Vielen Dank.